Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, Lesung im 2 mit Arthur Schnitzlers Novelle Spiel im Morgengrauen von 1926, heute Teil 6. Der junge österreichische Leutnant Wilhelm Kaster wollte einem Bekannten, dem ehemaligen Oberleutnant Otto von Bogner, aus der Patsche helfen und für diesen im Glücksspiel 960 Gulden beschaffen. Bogner hatte den beachtlichen Betrag veruntreut und nicht mehr zurücklegen können. Aber nach anfänglichem Glück am Spieltisch hat Kaster alles verloren, von einem Mitspieler ein großes Darlehen aufgenommen und dieses ebenfalls in den Sand gesetzt. Hochverschuldet hat er sich an seinen einzigen Verwandten gewendet, seinen Onkel mütterlicherseits Robert Willran. Seit längerer Zeit ist der Kontakt zu ihm abgebrochen. Und jetzt erfährt Kaster, dass der alte Herr in der Zwischenzeit geheiratet hat und das jetzt bitter bereut. Es liest Maria Becker.
Er ging ein paar Mal im Zimmer hin und her, dann mit einem bitteren Lachen sagte er, »Ja, ich habe mehr verloren als ein Portepee und lebe auch weiter.« »Ja, Willi«, er unterbrach sich plötzlich und begann gleich wieder von Neuem, »vor anderthalb Jahren habe ich ihr mein Vermögen überschrieben, freiwillig. Und ich habe es eigentlich mehr um meinetwillen getan als um ihretwillen. Denn ich bin ja nicht sehr haushälterisch angelegt und sie ist sehr sparsam, das muss man ihr lassen, und auch sehr geschäftstüchtig und hat das Geld vernünftiger angelegt, als ich das je getroffen hätte. Sie hat es in irgendwelchen Unternehmungen investiert. In die näheren Umstände bin ich nicht eingeweiht. Ich verstünde ja auch nichts davon. Und die Rente, die ich ausbezahlt bekomme, beträgt 12,5%. Das ist nicht wenig, also beklagen darf ich mich nicht. 12,5%. Aber auch keinen Kreuzer mehr. Und jeder Versuch, den ich anfangs unternommen habe, um gelegentlich einen Vorschuss zu bekommen, war umsonst. Nach dem zweiten Versuch habe ich es übrigens wohlweislich unterlassen. Denn dann habe ich sie 6 Wochen nicht zu sehen bekommen und sie hat einen Eid geschworen, dass ich sie überhaupt nie wieder zu Gesicht bekomme, wenn ich jemals wieder mit einem solchen Ansinnen an sie herantrete. Und das habe ich nicht riskieren wollen. Ich brauche sie nämlich, Willi. Ich kann ohne sie nicht existieren. Alle 8 Tage sehe ich sie. Alle 8 Tage kommt sie einmal zu mir. Ja, sie hält unseren Pakt. Sie ist überhaupt das ordentlichste Geschöpf von der Welt. Noch nie ist sie ausgeblieben. Und auch das Geld war jeden 1. und 15. pünktlich da. Und im Sommer sind wir alljährlich ganze 14 Tage irgendwo auf dem Land beisammen. Das steht auch in unserem Kontrakt. Aber die übrige Zeit, die gehört ihr. Und du selbst, Onkel? »Besuchst sie nie?« fragte Willi, einigermaßen verlegen. »Aber freilich, Willi. Am 1. Weihnachtsfeiertag, am Ostersonntag und am Pfingstmontag. Das ist heuer am 8. Juni. Und wenn du, verzeih, Onkel, wenn es dir einmal einfiele an irgendeinem anderen Tag, du bist doch schließlich ihr Mann, Onkel, und wer weiß, ob es ihr nicht eher schmeicheln würde, wenn du einmal, kann ich nicht riskieren«, unterbrach ihn Robert Willram. »Einmal, weil ich dir schon alles gesagt habe, also einmal bin ich am Abend in ihrer Straße auf und ab gegangen, in der Nähe von ihrem Haus, 2 Stunden lang. Nun, und? Sie ist nicht sichtbar geworden. Aber am nächsten Tag ist ein Brief von ihr gekommen, in dem ist nur gestanden, dass ich sie in meinem Leben nicht wieder zu sehen bekomme, wenn ich es mir noch einmal einfallen ließe, vor ihrem Wohnhaus herumzupromenieren. Ja, Willi, so steht's. Und ich weiß, wenn mein eigenes Leben daran hinge, sie ließ mich eher zugrunde gehen, als dass sie mir auch nur den 1/10 von dem, was du verlangst, außer der Zeit ausbezahlen würde. Da wirst du viel eher den Herrn Konsul zur Nachgiebigkeit bewegen, als ich jemals das Herz meiner Frau Gemahlin zu erweichen imstande wäre. Und war sie denn immer so? Fragte Willi. Ist doch egal, erwiderte Robert Wilram ungeduldig. Auch wenn ich alles vorausgesehen hätte, es hätte mir nichts genützt. Ich war ihr verfallen, vom ersten Moment an. Wenigstens von der ersten Nacht an. Und die war unsere Hochzeitsnacht. Selbstverständlich, sagte Willi so vor sich hin. Robert Wilram lachte auf. Ah, du meinst, sie ist eine anständige junge Dame gewesen, aus einer guten bürgerlichen Familie. Gefehlt, mein lieber Willi. Eine Dirne ist sie gewesen. Und wer weiß, ob sie es nicht heute noch ist. Für andere. Willi fühlte sich verpflichtet, durch eine Geste seine Zweifel anzudeuten, und er hegte sie wirklich, weil er sich nach dem ganzen Bericht des Onkels, dessen Frau unmöglich als ein junges und reizvolles Geschöpf vorzustellen, imstande war. Er hatte sie die ganze Zeit über als eine hagere, gelbliche, geschmacklos gekleidete, ältliche Person mit einer spitzen Nase vor sich gesehen, und flüchtig dachte er, ob der Onkel nicht seiner Empörung über die unwürdige Behandlung, die er von ihr erleiden musste, durch eine bewusst ungerechte Beschimpfung Luft machen wollte. Aber Robert Wilram schnitt ihm jedes Wort ab und sprach gleich weiter. »Also, Dirne ist ja vielleicht zu viel gesagt. Blumenmädel war sie halt damals. Beim Hornig habe ich sie zum ersten Mal gesehen, vor 4 oder 5 Jahren. Du übrigens auch. Ja, du wirst dich vielleicht noch an sie erinnern.« Und auf Willis fragenden Blick. »Wir waren damals in einer größeren Gesellschaft dort. Ein Jubiläum von dem Volkssänger Kriebaum war's. Ein knallrotes Kleid hat sie angehabt. Einen blonden Wuschelkopf und eine blaue Schleife um den Hals.« Und mit einer Art verbissener Freude setzte er hinzu. »Ziemlich ordinär hat sie ausgesehen. Im nächsten Jahr beim Ronacher, da hat sie schon ganz anders ausgeschaut.« Da hat sie sich ihre Leute schon aussuchen können. Ich habe leider kein Glück bei ihr gehabt. Mit anderen Worten, ich war ihr halt nicht zahlungsfähig genug im Verhältnis zu meinen Jahren. Na, dann ist es eben gekommen, wie es manchmal zu kommen pflegt, wenn sich ein alter Esel von einem jungen Frauenzimmer den Kopf verdrehen lässt. Und vor 2,5 Jahren habe ich das Fräulein Leopoldine Lebus zur Frau genommen. »Also Lebus«, hat sie mit dem Zunamen geheißen, dachte Willi. »Denn dass das Mädel, von dem der Onkel erzählt, niemand anderes sein konnte als die Leopoldine, wenn Willi auch diesen Namen längst wieder vergessen hatte, das war ihm in demselben Augenblick klar geworden, da der Onkel den Hornig, das rote Kleid und den blonden Wuschelkopf erwähnt hatte. Natürlich hatte er sich wohl gehütet, sich zu verraten.« Denn wenn sich der Onkel auch über das Vorleben des Fräulein Leopoldine Lebus keinerlei Illusionen zu machen schien, es wäre ihm doch gewiss recht peinlich gewesen zu ahnen, wie jener Abend beim Hornig geendet, oder gar zu erfahren, dass Willi nachts um 3, nachdem er den Onkel zuerst nach Hause gebracht, die Leopoldine heimlich wieder getroffen hatte und bis zum Morgen mit ihr zusammengeblieben war. So tat er für alle Fälle so, als könnte er sich des ganzen Abends nicht recht erinnern und als gelte es, dem Onkel etwas Tröstliches zu sagen, bemerkte er, dass gerade aus solchen Wuschelköpfen manchmal sehr brave Haus- und Ehefrauen würden, während im Gegensatz dazu Mädchen aus guter Familie und mit tadellosem Ruf ihren späteren Gatten zuweilen schon recht schlimme Enttäuschungen bereitet hätten. Er wusste auch ein Beispiel von einer Baroness, die einen Kamerad geheiratet hatte, also eine junge Dame aus feinster aristokratischer Familie, und die man kaum 2 Jahre nach der Hochzeit einem anderen Kameraden in einem Salon, wo anständige Frauen zu fixen Preisen zu haben waren, zugeführt hatte. Der ledige Kamerad hatte sich verpflichtet gefühlt, den Ehemann zu verständigen, die Folge Ehrengericht, Duell, schwere Verwundung des Gatten, Selbstmord der Frau. Der Onkel musste ja in der Zeitung davon gelesen haben. Die Affäre hatte ja so viel Aufsehen gemacht. Willi sprach sehr lebhaft, als interessiere ihn diese Angelegenheit plötzlich mehr als seine eigene, und es kam ein Augenblick, in dem Robert Wilram einigermaßen befremdet zu ihm aufsah. Willi besann sich, und obwohl doch der Onkel unmöglich auch nur im Entferntesten den Plan ahnen konnte, der indes in Willi aufgetaucht und weiter gereift war, hielt er es doch für richtig, den Ton zu dämpfen und das Thema, das doch eigentlich nicht hierher gehörte, zu verlassen. Und etwas unvermittelt erklärte er, dass er nach den Aufschlüssen, die ihm der Onkel gegeben, natürlich nicht weiter in ihn dringen dürfe, und er ließ sogar gelten, dass ein Versuch beim Konsul Schnabel immerhin noch eher Aussicht auf Erfolg haben könnte als bei dem gewesenen Fräulein Leopoldine Lebus. Und dann wäre es immerhin nicht undenkbar, dass auch der Oberleutnant Höchster, der eine kleine Erbschaft gemacht, vielleicht auch ein Regimentsarzt, der gestern an der Spielpartie teilgenommen hatte, sich gemeinsam bereit fänden, ihn aus seiner fürchterlichen Situation zu retten. Ja, Höchster müsse er vor allem aufsuchen. Der hatte heute Kasernendienst. Der Boden brannte ihm unter den Füßen, er sah auf die Uhr, stellte sich plötzlich noch eiliger an, als er war, reichte dem Onkel die Hand, schnallte den Säbel fester und ging. Nun aber kam es vor allem darauf an, Leopoldinens Adresse zu erfahren. Und Willi machte sich unverzüglich auf den Weg zum Meldungsamt. Dass sie ihm seine Bitte abschlagen könnte, sobald er sie überzeugt hatte, dass sein Leben auf dem Spiel stand, erschien ihm in diesem Augenblick geradezu unmöglich. Ihr Bild, das im Laufe der seither vergangenen Jahre kaum jemals in ihm aufgetaucht war, jener ganze Abend, erstand neu, lebendig in seiner Erinnerung. Er sah den blonden Wuschelkopf auf dem grobleinenen, weißen, rot durchschimmerten Bettpolster, das blasse, rührend kindliche Gesicht, auf das durch die Spalten der schadhaften grünen Holzjalousien das Dämmerlicht des Sommermorgens fiel, sah den schmalen Goldreif mit dem Halbedelstein auf dem Ringfinger ihrer Rechten, die über der roten Bettdecke lag, das schmale silberne Armband um das Gelenk ihrer Linken, die sie abschiedwinkend aus dem Bett hervorstreckte, als er sie verließ. Sie hatte ihm so gut gefallen, dass er sich beim Abschied fest entschlossen glaubte, sie wiederzusehen. Es traf sich aber zufällig, dass gerade damals ein anderes weibliches Wesen ältere Rechte an ihn hatte, die ihm als die ausgehaltene Geliebte eines Bankiers keinen Kreuzer kostete, was bei seinen Verhältnissen immerhin in Betracht kam. Und so fügte es sich, dass er sich weder beim Hornig wieder blicken ließ, noch auch von der Adresse ihrer verheirateten Schwester Gebrauch machte, bei der sie wohnte, und wohin er ihr hätte schreiben können. So hatte er sie seit jener einzigen Nacht niemals wiedergesehen. Aber was immer sich seither in ihrem Leben ereignet haben mochte, so sehr konnte sie sich nicht verändert haben, dass sie ruhig geschehen ließe, was eben geschehen musste, wenn sie eine Bitte zurückwies, die zu erfüllen für sie doch so leicht war. Er hatte immerhin eine Stunde im Meldungsamt zu warten, bis er den Zettel mit Leopoldinens Adresse in der Hand hielt. Dann fuhr er in einem geschlossenen Wagen bis zur Ecke der Gasse, in der Leopoldine wohnte, und stieg aus. Das Haus war ziemlich neu, 4 Stock hoch, nicht übermäßig freundlich anzusehen und lag gegenüber einem eingezäunten Holzplatz. Im 2. Stock öffnete ihm ein nett gekleidetes Dienstmädchen. Auf seine Frage, ob Frau Wilram zu sprechen sei, betrachtete sie ihn zögernd, worauf er ihr seine Visitenkarte reichte. Wilhelm Kaster, Leutnant im K&K Infanterieregiment Nummer 98, Alsa-Kaserne. Das Mädchen kam sofort mit dem Bescheid wieder, die gnädige Frau sei sehr beschäftigt, was der Herr Leutnant wünsche. Nun erst fiel ihm ein, dass Leopoldine wahrscheinlich seinen Zunamen nicht kannte. Er überlegte, ob er sich einfach als einen alten Freund oder etwas scherzhaft als einen Cousin des Herrn von Hornig ausgeben sollte, als die Tür sich öffnete, ein älterer, dürftig gekleideter Mensch mit einer schwarzen Aktentasche heraustrat und dem Ausgang zuschritt. Dann ertönte eine weibliche Stimme: »Herr Krasny!« Was dieser schon im Stiegenhaus nicht mehr zu hören schien, worauf die Dame, die gerufen, persönlich ins Vorzimmer trat und nochmals nach Herrn Krasny rief, so dass dieser sich umwandte. Leopoldine aber hatte den Leutnant schon erblickt und wie ihr Blick und ihr Lächeln verriet, sofort wiedererkannt. Sie sah dem Geschöpf nicht im geringsten ähnlich, das er in der Erinnerung bewahrt hatte, war stattlich und voll, ja, anscheinend größer geworden, trug eine einfache, glatte, beinahe strenge Frisur und, was das Merkwürdigste war, auf der Nase saß ihr ein Zwicker, dessen Schnur sie um das Ohr geschlungen hatte. »Bitte, Herr Leutnant«, sagte sie. Und nun merkte er, dass ihre Züge eigentlich ganz unverändert waren. »Bitte nur weiter spazieren. Ich stehe gleich zur Verfügung.« Sie wies auf die Tür, aus der sie gekommen war, wandte sich Herrn Krasny zu und schien ihm irgendeinen Auftrag zwar leise und für Willi unverständlich, aber eindringlich einzuschärfen. Willi trat indes in ein helles und geräumiges Zimmer, in dessen Mitte ein langer Tisch stand, mit Tintenzeug, Lineal, Bleistiften und Geschäftsbüchern. An den Wänden rechts und links ragten zwei hohe Aktenschränke. Auf der Rückwand über einem Tischchen mit Zeitungen und Prospekten war eine große Landkarte von Europa ausgespannt. Und Willi musste unwillkürlich an das Reisebüro einer Provinzstadt denken, in dem er einmal zu tun gehabt hatte. Gleich darauf aber sah er das armselige Hotelzimmer vor sich, mit den schadhaften Jalousien und dem durchscheinenden Bettpolster, und es war ihm sonderbar zumute. Beinahe wie in einem Traum. Leopoldine trat ein, schloss die Tür hinter sich, den Zwicker ließ sie nun in den Fingern hin und her spielen, dann streckte sie dem Leutnant die Hand entgegen, freundlich, aber ohne merkliche Erregung. Er beugte sich über die Hand, als wenn er sie küssen wollte, doch sie entzog sie ihm sofort. »Nehmen Sie doch Platz, Herr Leutnant. Was verschafft mir das Vergnügen?« Sie wies ihm einen bequemen Stuhl an. Sie selbst nahm ihren offenbar gewohnten Platz auf einem einfacheren Sessel ihm gegenüber an dem langen Tisch mit den Geschäftsbüchern ein. Willi kam sich vor, als wäre er bei einem Advokaten oder Arzt. »Womit kann ich dienen?« fragte sie nun mit einem beinahe ungeduldigen Ton, der nicht sehr ermutigend klang. »Gnädige Frau«, begann Willi nach einem leichten Räuspern, »ich muss vor allem vorausschicken, dass es nicht etwa mein Onkel war, der mir Ihre Adresse gegeben hat.« Sie blickte verwundert auf. »Ihr Onkel?« »Mein Onkel Robert Willram«, betonte Willi. »Ach ja«, lächelte sie und sah vor sich hin. »Er weiß selbstverständlich nichts von diesem Besuch«, fuhr Willi etwas hastiger fort. »Ich muss das ausdrücklich bemerken.« Und auf ihren verwunderten Blick: »Ich habe ihn überhaupt schon lange nicht gesehen, aber es war nicht meine Schuld. Erst heute, im Laufe des Gesprächs, teilte er mir mit, dass er sich in der Zwischenzeit vermählt hätte.« Leopoldine nickte freundlich. »Eine Zigarette, Herr Leutnant?« Sie wies auf die offene Schachtel. Er bediente sich, sie gab ihm Feuer und zündete sich gleichfalls eine Zigarette an. »Also darf ich nun endlich wissen, welchem Umstand ich das Vergnügen zu verdanken habe? Gnädige Frau, es handelt sich bei meinem Besuch um die gleiche Angelegenheit, die mich zu meinem Onkel geführt hat. Eine eher peinliche Angelegenheit, wie ich leider sogleich bemerken muss.« Und da ihr Blick sich sofort auffallend verdunkelte: »Ich will Ihre Zeit nicht allzu sehr in Anspruch nehmen, gnädige Frau, ganz ohne Umschweife. Ich würde Sie nämlich ersuchen, mir auf 3 Monate einen gewissen Betrag vorzustrecken.« Nun erhellte sich sonderbarerweise ihr Blick wieder. »Ihr Vertrauen ist für mich sehr schmeichelhaft, Herr Leutnant«, sagte sie und streifte die Asche von ihrer Zigarette, »obzwar ich eigentlich nicht recht weiß, wie ich zu dieser Ehre komme. Darf ich in jedem Fall fragen, um welchen Betrag es sich handelt?« Sie trommelte mit ihrem Zwicker leicht auf den Tisch. »Um 11.000 Gulden, gnädige Frau.« Er bereute, dass er nicht 12 gesagt hatte. Schon wollte er sich verbessern, dann fiel ihm plötzlich ein, dass der Konsul sich vielleicht mit 10.000 zufrieden geben würde, und so ließ er es bei den 11 bewenden. »So«, sagte Leopoldine. 11.000, ja, das kann man ja wirklich schon einen gewissen Betrag nennen.« Sie ließ ihre Zunge zwischen den Zähnen spielen. »Und welche Sicherheit würden Sie mir bieten, Herr Leutnant?« »Ich bin Offizier, gnädige Frau.« Sie lächelte, beinahe gütig. »Verzeihen Sie, Herr Leutnant, aber das bedeutet nach geschäftlichen Usancen noch keine Sicherheit. Wer würde für Sie bürgen?« Willi schwieg und blickte zu Boden. Eine brüske Abweisung hätte ihn nicht minder verlegen gemacht als diese kühle Höflichkeit. »Verzeihen Sie, gnädige Frau«, sagte er, Die formelle Seite der Angelegenheit habe ich mir freilich noch nicht genügend überlegt. Ich befinde mich nämlich in einer ganz verzweifelten Situation. Es handelt sich um eine Ehrenschuld, die bis morgen 8 Uhr früh beglichen werden muss. Sonst ist eben die Ehre verloren und was bei uns einem sonst noch dazugehört. Und da er nun in ihren Augen eine Spur von Teilnahme glaubte, schimmern zu sehen, erzählte er ihr gerade so wie eine Stunde vorher dem Onkel, doch in gewandteren und bewegteren Worten, die Geschichte der vergangenen Nacht. Sie hörte ihn mit immer deutlicheren Anzeichen des Mitgefühls, ja des Bedauerns, an. Und als er geendet, fragte sie mit einem verheißungsvollen Augenaufschlag: »Und ich? Ich, Willi, bin das einzige menschliche Wesen auf Erden, an das du dich in dieser Situation wenden konntest?« Diese Ansprache, insbesondere ihr Du, beglückte ihn. Schon hielt er sich für gerettet. »Wär ich sonst da?« fragte er. »Ich hab wirklich keinen anderen Menschen.« Sie schüttelte teilnehmend den Kopf. »Umso peinlicher ist es mir«, erwiderte sie und drückte langsam ihre glimmende Zigarette aus, »dass ich leider nicht in der Lage bin, dir gefällig zu sein. Mein Vermögen ist in verschiedenen Unternehmungen festgelegt. Über nennenswerte Barbeträge verfüge ich niemals. Bedauere wirklich.« Und sie erhob sich von ihrem Sessel, als wäre eine Audienz beendet. Willi, im tiefsten erschrocken, blieb sitzen. Und zögernd, unbeholfen, fast stotternd, gab er ihr zur Erwägung, ob nicht doch bei dem wahrscheinlich sehr günstigen Stand ihrer geschäftlichen Unternehmungen eine Anleihe aus irgendwelchen Kassenbeständen oder die Inanspruchnahme irgendeines Kredites möglich wäre. Ihre Lippen kräuselten sich ironisch, und seine geschäftliche Naivität nachsichtig belächelnd, sagte sie: »Du stellst dir diese Dinge etwas einfacher vor, als sie sind. Und offenbar hältst du es für ganz selbstverständlich, dass ich mich in deinem Interesse in irgendeine finanzielle Transaktion einließe, die ich in meinem eigenen nie und nimmer unternehme. Und noch dazu ohne jede Sicherstellung. Wie komme ich eigentlich dazu?« Diese letzten Worte klangen nun wieder so freundlich, ja kokett, als sei sie innerlich doch schon bereit nachzugeben und erwarte nur noch ein bittendes oder beschwörendes Wort aus seinem Mund. Er glaubte, es gefunden zu haben und sagte: »Gnädige Frau, Leopoldine, meine Existenz, mein Leben steht auf dem Spiel.« Sie zuckte leicht zusammen. Er spürte, dass er zu weit gegangen war, und fügte leise hinzu: »Bitte um Verzeihung.« Ihr Blick wurde undurchdringlich, und nach kurzem Schweigen bemerkte sie trocken: »Keineswegs kann ich eine Entscheidung treffen, ohne meinen Advokaten zu Rate gezogen zu haben.« Und da nun sein Auge in neuer Hoffnung zu leuchten begann, mit einer wie abwehrenden Handbewegung: »Ich habe heute ohnehin eine Besprechung mit ihm um 5 in seiner Kanzlei. Ich will sehen, was sich machen lässt. Jedenfalls rate ich dir, verlass dich nicht darauf. Nicht im geringsten. Denn eine sogenannte Kabinettsfrage werde ich natürlich nicht daraus machen.« Und mit plötzlicher Härte fügte sie hinzu: »Ich wüsste wirklich nicht, warum.« Dann aber lächelte sie wieder und reichte ihm die Hand. Nun erlaubte sie ihm auch, einen Kuss darauf zu drücken. »Und wann darf ich mir die Antwort holen?« Sie schien eine Weile nachzudenken. »Wo wohnst du?« »Alser Kaserne«, erwiderte er rasch. »Offizierstrakt, 3. Stiege, Zimmer 4. Sie lächelte kaum. Dann sagte sie langsam: »Um 7, 7:30 werde ich jedenfalls schon wissen, ob ich in der Lage bin oder nicht.« Überlegte wieder eine Weile und schloss mit Entschiedenheit: »Ich werde dir die Antwort zwischen 7 und 8 durch eine Vertrauensperson übermitteln lassen.« Sie öffnete ihm die Tür und geleitete ihn in den Vorraum. »Adieu, Herr Leutnant.« »Auf Wiedersehen«, erwiderte er betroffen. Ihr Blick war kalt und fremd. Und als das Dienstmädchen dem Herrn Leutnant die Tür ins Stiegenhaus auftat, war Frau Leopoldine Willram schon in ihrem Zimmer verschwunden.
Am nächsten Dienstag geht's weiter, dann wird aus der ersehnten Antwort ein überraschendes Stell dich ein. Maria Becker las aus Spiel im Morgengrauen von Arthur Schnitzel, Technik Hans-Peter Strub, Regie Edith Schönenberger. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS 2 von 1982. Diese Lesung können Sie im Internet nachhören oder als Podcast abonnieren unter drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.